Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Jonathan Rösch.
Ja, dann fange ich mal an. Und zwar, ich glaube, man beginnt bei dir mit Hallo Welt. Hier ist Schuhkreator Jonathan Rösch. Und ich mache Maßschuhe, rahmgenähte Maßschuhe in allen Formen und Farben. Auf ganz klassische Art und Weise, mit so gut wie keinen elektrischen Geräten. Genau.
Herzlich willkommen, Jonathan.
Hi.
Bist du Schuhmacher oder Schuster?
Schuhmacher. Maßschuhmacher. Gelernter Maßschuhmacher. Und da gibt es eigentlich vom Ausbildungsberuf zum Schuster keinen Unterschied. Das ist einfach eine andere Begrifflichkeit.
Ja.
Man kann sich während der Ausbildung inzwischen entscheiden, also das erste Jahr ist identisch, und dann kann man sich entscheiden, ob man Maßschuhmacher wird oder Schaftnäher, Schaftnäherin.
Was machen die denn?
Na, die Schäfte nähen. Das Leder hier um den Fuß ist ein Schaft.
Also von vorne bis hinten der Fuß, das Leder, das mein Fuß umschließt. Und du kannst beides quasi.
Genau.
Und warum hast du dich dafür entschieden, dann Maßschuhmacher zu werden?
So insgesamt?
Also ja, naja, also es scheint ja beides. Also erstmal so diese grundsätzliche Haltung. Ey, morgens aufzuwachen, ey, ich werde Schuhmacher. Aha. Maßschuhmacher. Und dann eben, dass man sagt, nee, Schäfte, nö, ich mach das anders.
Die Entscheidung gab es zu meiner Zeit noch nicht. Also ob man Schaftnäher wird, Näherin oder Schuhmacher, Schuhmacherin. Das war eins. Und wieso ich überhaupt Schuhmacher geworden bin, könnte ich vielleicht erzählen. Ja, ich war davor Eventmanager, hatte auch eine klassische Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Hab viele Messen mitorganisiert, Hochzeiten, private Feiern, Firmen-Events, riesengroße Firmen-Events. Und es wurde mir irgendwann, ja, nicht zu viel, aber man arbeitet jedes Wochenende. Man arbeitet immer 12, 16 Stunden. Man ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Und das war irgendwie nicht so, ja, erfüllend. Und dann habe ich einen Zeitungsartikel über eine Schuhmacherin in Venedig gelesen. Florenz. Bin da hingefahren, habe mir das mal angeschaut. Und das war einfach so ein Aha-Moment. Ich bin da reingekommen. Und erstmal so der Geruch, wow.
Ja, das ging mir vorhin auch so, ja.
Dann die Materialien, Holz, Leder, die alten Werkzeuge. Ja, das war einfach so mindblowing, so wow, okay. Und durch den Artikel habe ich erst erfahren, dass man das lernen kann. Also, dass es überhaupt das noch gibt, weil als Normalkonsument kaufst du deine Schuhe. Da habe ich zwar auch schon immer Wert auf schöne Schuhe gelegt und hatte auch immer durch meine großen Füße Probleme, die passenden zu finden.
Schuhgröße?
46, 47.
Okay, ja. Und bei relativ normaler Körpergröße.
Ja. Und hatte da schon eh Faible für Schuhe und dann kam dieser Artikel, dann der Besuch dort in der Werkstatt und ich habe gedacht, ja, das muss ich machen. Also das ist jetzt das neue Ziel.
Okay.
Habe mich informiert, wie man es lernen kann, wo man es lernen kann, habe mich beworben und bin dann nach Berlin gegangen für eine Ausbildung. Und habe dort bei Hennemann Braun gelernt erstmal. Das ist so eine reine Maßschuhmacherei. Bin anschließend noch zu orthopädischen Schuhmachern gegangen. Paul Körting in Berlin, gleich beim Kudamm, Betrieb, der ist inzwischen über 150 Jahre, 125, 150. Hab da dann noch gearbeitet, liebe Grüße Dennis. Und mein Sohn kam dann in Berlin zur Welt und wir haben gedacht, wir wollen den lieber nicht in Berlin aufwachsen haben oder haben eine bessere Alternative. Meine Freundin kommt hier aus dem Chiemgau und sind dann hier runtergezogen, wegen familiären Support. Und ja.
Und du kommst ursprünglich aus?
Würzburg.
Okay.
Aber Unterfranke.
Ja, uiuiuiui. Herzlich willkommen in Oberbayern.
Genau, das war so die schnelle Version von dem, ja, wie ich zum Schuhmacher gekommen bin.
Also, dann war ja, du hast gesagt, naja, Schuhe waren mir schon wichtig. Mhm. Aber das ist ja schon trotzdem ein krasser Sprung. Also Schuhe sind mir wichtig. Man liest diesen Artikel, man fährt dahin. Und dann zu sagen, okay, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, klang ja auch nach einem wirtschaftlich zumindest auskommenden Leben. Ja, das lasse ich jetzt hinter mir.
Ja, aber Geld ist nicht alles.
Aber das muss man ja auch erst mal klarkriegen und dann wahrscheinlich auch mit Partnerin unter Umständen.
Ja, die ist glücklicherweise mit nach Berlin gekommen.
Ja.
Und also mein gesamtes Leben habe ich schon den Fokus auf Sachen, die mir Spaß machen, die mich glücklich machen, die mir Freude bereiten. Und Geld braucht man natürlich, brauche ich nicht zu erklären. Aber bei mir überwiegt eher die Leidenschaft. Und das ist ja auch wichtig, ne? Wenn ich jetzt hier jeden Tag 10, 8, 9 Stunden arbeite, dann geht's, denke ich nicht, okay, jetzt noch einen Euro verdienen, sondern habe hier fertige Schuhe, die mich einfach glücklich machen und stolz machen und ja. Am besten Fall einen Menschen gesunde Füße verleiten. Oder,
ja. Also sind Maßschuhe automatisch gesunde Schuhe?
Nein. kommt drauf an, wie man die Schuhe baut. Man kann natürlich High Heels bauen, Stilettos, Pfennigabsätze, nicht sehr gesund. Man kann die Zehen trotzdem einquetschen, indem man spitze Leisten baut, auch nicht so gesund. Es kommt darauf an, was der Kunde möchte, was die Kundin möchte und dann, was ich möchte oder was meine Philosophie ist. Und ich versuche schon, dass der Fuß auf jeden Fall eine gesunde Schrittabwicklung bekommt oder gesund abwickeln kann, dass die Zehen nicht eingequetscht sind und der Fuß den Halt bekommt, den er braucht. Also Stilettos mache ich gar nicht. Mhm. Zum einen, weil
du könntest es.
Ich habe jetzt nicht ich habe an ein paar in Berlin mitgearbeitet. Yeah. Aber es ist so, dass zum einen dort Materialien verwendet werden, die ich hier nicht verarbeiten möchte. Thermit zum Beispiel, das ist so ein thermoplastisches Material, was heiß gemacht wird und geschliffen werden muss. Mhm. Zum einen kann ich das nicht, weil ich hier keine Schleifmaschine habe. Und zum anderen ist es so ein bisschen wie Glasfaser. Das heißt, der Staub flirrt durch die Luft, egal wie gut Absaugung ist. Und das möchte ich nicht einatmen.
Mhm. Okay.
Ja.
Aber ich hatte dich unterbrochen. Also du machst keine Stilettos, war ja...
Genau, ich mache gesunde Schuhe und vielleicht sollte ich einfach mal, das würde ja gut zu meinem Konzept jetzt passen.
Ja, unbedingt.
Könnte ich so mein generelles Konzept mal vorstellen. Also hier in der Maßschuhmacherei mache ich nachhaltige, gesunde Schuhe, die auch sexy sind, beziehungsweise jetzt für den konservativen Bayer ästhetisch ansprechend, könnte man sagen, ja. Letzteres. So Maßschuhe geben einen einfach einen unwahrscheinlichen Selbstbewusstseinsboost. Mhm. Also man sagt ja auch, Kleider machen Leute. Und es ist wirklich so, dass ich schon von Kunden und Kundinnen berichtet bekommen habe, wenn die mit den Schuhen ja laufen, durch die Gegend gehen, einfach viel ja, stolzer auftreten, Selbstbewusstsein da ist, ja, quasi so. Die sich einfach gut fühlen, das Selbstwertgefühl gesteigert ist. So, und genau, man hat einfach einen starken Auftritt, wortwörtlich.
Wortwörtlich. Aber wir kommen da gleich drauf. Ich würde gerne noch ganz kurz vorher nochmal fragen, warum Rosenheim? Du hast ja gesagt, ihr habt hier familiäre Verbindung, aber es hätte ja auch trotzdem wahrscheinlich München sein können. Die Connection wäre ja trotzdem da.
Ja, war sie auch? Yeah. Also genau, wir sind hierher gezogen, weil Familie Support. Und ich habe ein Jahr lang im Staatstheater am Gärtnerplatz in München gearbeitet, als Schuhmacher, einer von dreien. Mhm. War eine super schöne Zeit. Also ich bin total begeistert davon, auch jetzt immer noch. Das Haus hat 600 Kolleginnen gehabt, alle Gewerke, die man sich vorstellen kann, von Tapezierer, Schlosser, Schreiner, Bühnenbildner, Bühnenmaler, sämtliche Hutmacherinnen, Herrenschneiderinnen, Damenschneiderinnen, naja, und uns Schuhmacher. Und es war total schön, da mitzuarbeiten. Man fertigt dort Schuhe an, sieht die dann auf der großen Bühne. Und das Gute ist, man musste bis zur zweiten, dritten Probe, manchmal bis zur Generalprobe anwesend sein und gucken und im Notfall schnell einspringen können, schnell reparieren können. Und das war der Wahnsinn. Also man fertigt Schuhe und sieht die dann richtig gut illuminiert oben auf der Bühne. Das war der Wahnsinn. Aber so schön es auch das war, die Zugfahrt, jeden Morgen 1,5 Stunden dorthin und abends wieder 1,5 Stunden zurück. Ich habe überhaupt nichts mehr von meiner Familie und von meinem Sohn mitbekommen und habe dann das Jahr nicht verlängert oder nach dem Jahr nicht verlängert. Was auch, also es war von der Arbeit wunderschön und zudem öffentlicher Dienst. Man wird vom bayerischen Staat und war mit Decke eingehüllt und gekuschelt. Ja.
Kratzt ein bisschen.
Ja, manchmal, aber im Vergleich zur Wirtschaft war es finanziell, also zur freien Marktwirtschaft, war es finanziell doch sehr attraktiv. Mhm. Aber die Fahrerei.
Ja.
Genau.
Und ist Rosenheim ein gutes Pflaster, um im Sprachgebrauch zu bleiben?
für das Schuhmacherhandwerk, ja, meinst du?
Für den Mars-Schuhmacher?
Für den Mars-Schuhmacher. Also mich gibt es jetzt seit einem Jahr, einem guten Jahr. Es läuft an. Und wie ich zu Beginn ja schon gemeint habe, es kann immer besser gehen, aber auch schlechter natürlich. Und es scheint gut anzukommen, ja. Mal gucken, was sich so ergibt. Aber ich, in erster Linie bin ich Schuhmacher. So kein Marketing-Mensch, der sich jetzt großartig mit Werbung auskennt. Aber ich gebe mein Bestes, also ich versuche die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel das ist ja auch eine gute Sache, um meinen Bekanntheitsgrad ein bisschen zu erhöhen. Ja, und dadurch kommen wieder neue Kunden.
Mhm. Ja, und wie ist das, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme und einen Schuh haben möchte? Wie geht das dann los? Du hast vorhin, als ich gekommen bin, gesagt, man setzt sich aufs Sofa. Das ist so ein Loriot-Sofa, ne? Muss man ja dazu sagen, also schon auch sehr, sehr stylisch.
Und bequem.
Wollen wir ausprobieren? Also, du hast gerade, da misst man den Fuß aus. Also,
sollen wir mal rübergehen?
Ja, machen.
Genau, dann nehm mal Platz. Das ist ein Erbstück von meiner Oma, von der Trudi.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Stand eine Zeit lang in der Garage, weil es nicht durchs Treppenhaus in die Wohnung ging.
Yeah.
Und jetzt hat sie aber einen guten Platz gefunden. Und zwar, genau, ihr besucht mich als Kunden, Kundinnen. Wir machen einen Termin aus. Es dauert so 1 bis 2 Stunden. Letztens war eine Kundin auch 4 Stunden hier. Es kommt immer darauf an, was man zu besprechen hat und wie detailliert es wird. Es gibt ein Getränk. Wir können Kaffee trinken, wir können Tee trinken, Wasser. Und dann besprechen wir erstmal, warum Maßschuhe? Also gibt's ein Fußleiden? Findet der Kunde die Kunde nicht passende Schuhe, zu große Füße, zu großen Spann, Hallux Valux, was auch immer?
Das sind diese Ausbeulungen am großen Zeh, ne?
Genau. Ja. Entsteht sehr oft durch zu klein getragene Schuhe. Also ich bin jetzt kein Orthopädie-Schuhmacher, aber die sagen so, dass 80-90% der Füße eine Fehlstellung inzwischen haben durch falsch getragenes Schuhwerk.
Zu klein.
Zu klein, zu schmal, zu wenig Halt, zu, ja.
Also ich trage ja heute so halbhohe, ja, oder flache Sneaker. Was sagt der Experte?
Stylisch.
Also wenigstens ist das?
Ich komme ja aus dem Hip-Hop. Ich habe früher viel Graffiti gesprüht und war da ja Street-Style unterwegs und das sind fresche Sneaker, ja.
Okay.
Gute Farbkombo.
Aber 4 Stunden, wenn du sagst 4 Stunden, dauert das so, das Ausmessen oder bis zu 4 Stunden, hat ja schon auch bei der Couch hier was Therapeutisches, ne?
Ja, das habe ich mir letztens erst gedacht, als mal wieder ein Kunde da war. Also das ist passiert öfters und mir Sachen erzählen, wo ich mir denke, wow, okay. Also wir sind jetzt nicht so mega gut befreundet, aber schön, dass die sich so mir gegenüber öffnen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, okay, gehört vielleicht nicht unbedingt hierher.
Ja.
Ey, aber es kommt immer darauf an, wie man sich gegenübersteht und ob es passt von der Sympathie. Und dann erzählt man sich auch mal was Privates, ja.
Ja.
Genau. Aber du als Kunde würdest jetzt zu mir kommen, würdest 2-3 Paar getragene Schuhe mitbringen, damit ich das so ein bisschen analysieren kann. Dann am besten schon mit Fotos oder mit Ideen, die du hast, wie dann zukünftiger Schuh aussehen soll.
Okay.
Wenn es nicht existiert, können wir da zusammen was finden, auf jeden Fall. Was designen, kreieren.
Ja. Yeah.
Oder wir surfen zusammen durchs Internet. Genau, und dann, nachdem ich weiß, warum du Maßschuhe möchtest, in welche Richtung es geht, vermesse ich deine Füße. Das passiert ganz klassisch mit einem Blauabdruck.
Also vor uns liegen jetzt gerade zwei Füße mit einem blauen Abdruck.
Genau. Ich habe so ein Mess, oder das ist eine Silikonmatte, die wird von unten blau angemalt, blauer Tinte. Du als Kunde steigst drauf und deine Belastungspunkte, wie dein Fuß auf dem Boden steht, wird durchgedruckt.
Ja.
Zudem zeichne ich dann einen Umriss ein, Innen- und Außenbalken, Ballen, wo deine Knöchel liegen. Wenn der blaue Abdruck auf dem weißen Papier dann getrocknet ist, steigst du nochmal drauf, exakt an die Stelle, so wie er vorher drauf war, der Fuß, und ich vermesse ihn. Ich vermesse ihn von Außenballen zum Innenballen. Wie hoch dein Rist ist, Spannmaß, Fersenmaß. Wenn dein Schuh höher werden soll, also eine Stiefelette, Stiefel, vermesse ich das Bein durch.
Ja.
Ich vermesse deine Zehenhöhe, ich vermesse...
Das sind ganz schön viele Zahlen auch.
Ja, genau.
Ja.
Ich muss ja später aus diesem 2D-Maß, Blauabdruck, ja, 3D-Leisten erstellen.
Ja.
Dafür brauche ich viele Maße.
Ja.
Weil der Schuh muss ja später perfekt passen. Und da kommt es wirklich auf Millimeter hier und dort an.
Ja. Und ist das jetzt ein Senkspreizfuß, der da vor uns liegt?
Nein, es ist eine sehr kräftige Person, die dadurch einfach viel Aufdruck hat. Mhm. Ja, also die Füße müssen viel Gewicht tragen.
Ja.
Dadurch hat er jetzt viel Auflagefläche.
Ja. Aber also das ist jetzt erstmal per se kein ungesunder Auftritt?
Nein.
Okay.
Genau. Und ich vermesse ihn.
Und entschuldige mich, aber hier sind, das Tolle ist ja dann bei so Maßschuhen, wenn ich zwei verschieden große Füße habe, kriege ich zwei verschieden große Schuhe, anders als im Laden.
Ja, und es ist immer so. Dein linker und dein rechter Fuß sind definitiv immer verschieden.
Ja.
Das berücksichtige ich auch beim Leisten. Natürlich. Und es wird nie dein Gegenüber feststellen können, dass die Schuhe unterschiedlich groß sind. Also zum einen sind wir dort eh im halben Zentimeterbereich, also hier bei dem Kunden zum Beispiel.
Was ist denn das Komma 5? Wie viel macht das aus?
Na, 5 Millimeter.
Ach, das sind 5 Millimeter.
Genau.
Also wenn ich 42 habe, habe ich 42 Millimeter.
Ach so, das meinst du? Nee, die Schuhgröße sind französische Stich.
Ja.
Und zwar sind ungefähr 3 französische Stich 2 Zentimeter.
Okay.
Also 0,67 irgendwas ist ein französischer Stich.
Ja.
Nachdem eigentlich alle Schuhmacher in Deutschland messen.
Ja.
Und es ist ein total simples Prinzip. Wir haben hier die Maßbänder, wo das exakt draufsteht.
Mhm.
Und was ich wirklich nicht verstehe, warum die Schuhindustrie, also jetzt auch bei Nike von Modell zu Modell, in einen trägst du eine 43, in anderen brauchst du eine 44 oder eine 41.
Mhm.
Warum die sich nicht alle an den französischen Stich halten?
Ja.
Damit ich exakt weiß, okay, ich habe eine 46 und da kaufe ich eine 46 und die ist genauso groß wie bei einem anderen Hersteller.
Ja. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen, hattest gerade...
Genau, deine Füße sind immer unterschiedlich und das wird in den Leisten absolut berücksichtigt, muss ja auch. Wir wollen ja Maßschuhe haben und es muss sich ja anfühlen wie eine zweite Haut, also da soll nirgendwo Luft sein. Und dein Gegenüber wird nie feststellen, hey, dein Rechter ist ja einen halben Zentimeter länger als der Linke, weil du ja nicht immer parallel stehst, immer in Bewegung bist und von der Höhe jetzt 1,80 oder wie groß wir sind, fällt es nicht auf.
Ja.
Aber dein Fuß merkt es und du merkst es.
Ja.
Genau.
Eben, dass man nicht lange sucht, sondern es passt dann.
Mhm.
Ja. Und dann aus dem, was jetzt hier vor uns liegt, der Leisten ist dann, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Das ist dann ein Holzpendant zu meinem Fuß.
Circa, ja, genau. Ja. Genau, der Holzleisten sieht nicht exakt so aus wie dein Fuß. Zum einen hat er ja ein Übermaß. Das heißt, vorne, je nach Spitzenform, geht er ein bisschen länger.
Mhm.
Da kann man richtig schön arbeiten. Man kann breite Füße kaschieren, indem man den Schuh länger macht durch Spitzenzugabe. Dadurch wirkt er eleganter und schlanker. Da kann ich dir gleich mal ein Modell zeigen. Dann ist die Absatzhöhe im Leisten immer schon vorgegeben.
Mhm.
Genau, und aber ansonsten, ich zeige dir gleich die Leisten. Die sehen ähnlich aus wie ein Fuß, aber es sind nicht so flach, sondern anders geshaped.
Und da muss man dann von dem bequemen Sofa aufstehen. Und du hast ja gesagt, das macht man dann da an dem mittleren Tisch.
Dort schleife ich die Leisten, genau.
Ja. Gehen wir nochmal hin.
Genau, also quasi, das ist hier mein Schleifplatz, da bearbeite ich auch gerade Leisten.
Was benutzt man da für Holz?
Das ist Buche.
Ja.
Das ist Buchenholz. Es gibt Schuhmacher, die lagern das selber, fahren im Wald, fällen eine Buche, haben dann Blöcke und machen daraus die Leisten. Die Arbeitsschritte skippe ich und ich bestelle Rohleisten bei einem bayerischen Leistenproduzent. Die bestelle ich ein paar Größen größer und arbeite die runter, raspeln und schleifen. Genau. Und mach den passend. Hier siehst du, also der ist noch nicht fertig, aber du kannst hier schon mal gucken. Den Unterschied, der rechte ist schon leicht bearbeitet und der
also ist jetzt noch völlig unbearbeitet. Also Schuhgröße 48?
Aber das ist irrelevant. Aber
Weil
ich die ja runterarbeite noch. Also der Kunde hat keine 48.
Ach so, okay. Das ist das, wie du sie kriegst. Und dann, okay, ja. Und dann ist das, also in Leisten ist letztendlich das, was ganz oft im Schaufenster von Schuhläden so als steht.
Ja, als Deko, ja.
Ja, genau. Ja, okay. Und das hier hast du jetzt schon bearbeitet, das linke.
Den rechten, ja. Genau. Habe ich begonnen zu bearbeiten, der linke ist noch nicht angeschliffen. Und du siehst zum Beispiel, dass der rechte, der schon geschliffen ist, ein ganzes Stück kürzer ist.
Ja, na, insgesamt ein bisschen flacher und schmaler.
Genau. Ja. Die Spitzenform ist schon angepasst. Ich arbeite mich da von hinten nach vorne beim Leisten.
Ja.
Also immer wieder so. Also hinten nimmt man erstmal die Länge raus und guckt, dass die Ballenpunkte übereinstimmen von dem Modell. Und arbeitet sich von hinten nach vorne und dann wieder von hinten nach vorne, bis es passt. Und ich beginne meistens mit den rechten Leisten. Und wenn der fertig ist, beginne ich dann mit dem linken.
Wie lange braucht man da ungefähr für?
Oder weißt du? Ja, mindestens 2 Tage.
Komplette Arbeitszeit. Also
ja. Wow. Ich mache das nicht mit der Schleifmaschine, wie jetzt sagen wir eine Orthopädie. Und ich mache das hier alles per Hand.
Ja.
Genau. Man kann auch 4 Tage dafür brauchen.
Ja, bestimmt.
Es kommt drauf an, wie hoch er auch ist. Also ob es ein Beinleisten ist oder nur ein Halbschuhleisten.
Ja. Und nervt das manchmal oder ist das immer befriedigend?
Nee, aber also Nerven nie, auf gar keinen Fall. Es ist manchmal anstrengend, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist, um dort auch wirklich die Maße reinzubekommen und dort auch alles zu berücksichtigen, was der Kunde möchte, also du jetzt in dem Fall. Oben auf dem Sofa bespricht man ja auch. Und ich analysiere beim Messen auch, beim Maßnehmen auch, wie viel Fleisch hat der Fuß, wie knochig ist er, wo sind Sehnen, wo sind Muskeln, wo kann ich den Fuß greifen, damit er nicht in den Schuh verrutscht, wo braucht er Platz, damit er, wie ich vorhin meinte, gesund abrollen kann. Und das beachte ich ja alles beim Leisten auch. Das also heißt,
da muss man unheimlich konzentriert sein. Dann.
Genau,
ja.
Das ist das Anstrengende. Also ich muss immer zu 100% konzentriert sein. Das ist so. Und ich liebe Leistenschleifen. Aber es ist anstrengend.
Ja. Yeah.
Also genau, so 8 Stunden am Stück da zu schleifen, dann bin ich schon ziemlich fertig.
Ja. Yeah. Und ist das dann, also wie ist das generell? Machst du immer einen Schuh fertig? Also von dem Augenblick, wo du den Leisten anfertigen kannst, bis zum Schluss? Oder sind das, heute machst du meine Leisten, aber das Leder für Frau so und so?
Genau, wenn ich Leisten mache, es kommt immer darauf an, wie die Aufträge da sind, aber ich arbeite dann lieber an 2, 3 Paar Leisten parallel, weil ich dann vom Denken schon im Leistenbau drin bin und hier mal alles eingerichtet habe und auch, hier, es entsteht ja auch Schleifstaub, den nehme ich dann auf und währenddessen würde ich niemals die Nähmaschine öffnen und nähen, weil ich möchte es erst vor staubfrei haben.
Ja. Okay. Und das kannst du auch gewährleisten? Also, wie macht man das? Also,
Wechselaugen?
Das reicht, ja?
Ja.
Okay.
Ja. Genau. Also, Grobsten, ja. Wischen natürlich auch und saugen.
Ja. Und jetzt ist der Leisten fertig?
Genau. Dann ist der Leisten fertig. Dann fertige ich darüber, also wenn ich meine, dass der Leisten passt und wir haben ja ein Modell besprochen und damit du als Kunde auch weißt, was wir in 2D besprochen haben, eventuell aufgezeichnet haben, in Fotos gesehen haben, fertige ich einen Probeschuh an. Das heißt, ich nehme beim Leder gibt es die Mittelstücke, die sind massiv, die kann ich zum Schuhbau benutzen. Und die Randstücke sind vielleicht zu fasrig, zu von der Qualität her nicht so, dass ein Schuh 20 Jahre hält.
Ja.
Und das verwende ich dann, um einen Probeschuh zu bauen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Problemfüße hast, egal in welcher Art, gebe ich dir die Schuhe mit nach Hause, dann läufst du eine Woche darin Probe zu Hause. Der Absatz und die Sohle ist nicht so, wie sie später sein wird.
Ja.
Aber zu Hause kannst du anders in den Schuh rein spüren und in deine normalen Umgebung fühlst du ein bisschen besser als jetzt hier einmal hoch und runter laufen.
Aber sie sind, sonst sind sie eigentlich schon identisch zu dem, was nachher...
Ja. Von den Farben her, vom Leder natürlich und vom Design her. Die sind, also wir sehen jetzt hier einen Schuh, der aufgeschnitten ist an ganz vielen Stellen. Der ist, wenn du reinschlüpfst, noch komplett geschlossen.
Ja.
Du läufst hin und her. Ich schaue, wie dein Fuß sich da drin verhält. Du spürst, wie sich der Schuh schon mal anfühlt. Und dieses 2D siehst du zum ersten Mal in 3D. Mhm. Und wenn du in diesem Probeschuh drin stehst, hast du auch den Blick von oben nach unten. Du siehst, okay, so sieht es an meinen Füßen aus. Ja. So wirkt es. Und hier möchte der Kunde zum Beispiel die Derby-Ecken noch ein bisschen versetzt haben. Das heißt, du als Kunde hast dein Design erst einen Überblick. Ich sehe, wie der Schuh funktioniert. Nachdem du Probe gelaufen bist, gehst du wieder raus aus dem Probeschuh und ich schneide ihn peu à peu auf.
Mhm.
Vorne an den Zehen sehe ich, wie der Fuß im Schuh sitzt, wie die Ferse drin sitzt, ob da noch Luft ist.
Von den paar Malen, die ich ihn getragen habe.
Ja, oder von der halben Stunde, die du hier...
Ach so, okay.
Mhm. Oder wenn ich ihn dir mitgebe, dann das, genau.
Ja.
Und ich schneide ihm ein Gelenk auf und sehe, okay, ist hier noch Luft oder nicht?
Ja.
Weil er muss ja perfekt passen.
Ja.
So, und wenn Änderungen am Leisten vorzunehmen sind, mache ich das.
Ja.
Und wenn nicht, dann nicht. Und dann wird der fertige Schuh drüber gebaut.
Ja. Und wie ist so die Verbesserungsquote? Oder wie zielsicher bist du bei der Leistenbearbeitung?
Das ist schon relativ gut. Es wird immer ein bisschen was noch
nachjustiert.
Okay. Es ist auch manchmal so, dass Füße ja tagesaktuell eine andere Dicke und Schwellung oder halt voluminöser sind oder nicht. Mhm. Auch man sagt ja, früh sind noch ein bisschen kleiner als abends, wenn sie schon viele Kilometer gelaufen sind.
Also Thomas Bernhard, der Schriftsteller, hat gesagt, kein Schuhkauf vor 14 Uhr. Würdest du ihm recht geben?
Nein. Also zu Maß nehmen, setze ich die Termine schon immer nachmittags an. Von daher... Ich müsste mal eine Analyse starten und das ein bisschen auseinander schauen. Aber nee, es ist so, dass es wird immer noch ein bisschen was abgeändert. Ja, aber in der Regel passt es schon sehr gut.
Yeah, okay.
Aha. Genau, und dann ist der Leisten fertig. Dann geht's zum Schaftbau.
Der Schaft war alles Leder, was um den Fuß rum ist. Ne?
So. Genau, guck mal, hier hast du einen Schaft. Ja. Das ist jetzt auch ein Schaft von einem Probeschuh, den muss ich noch zwicken.
Hat sogar ein Innenfutter.
Der Schuh ist, ja, da ist auch eine Hinterkappe und eine Vorderkappe drin, so wie es später mal sein wird.
Ja. Also wahnsinnig viel Arbeit.
Ja.
Und was machst du dann mit den Schuhen, wenn die...
zerschnitten sind?
Ja.
Nur stehen sie da unten und kann man anschauen.
Okay.
Kann man mitnehmen, kann man noch irgendwas draus basteln. Die sind mir zu schade zum Wegschmeißen.
Ja.
Die werden aber auch dann wieder auseinandergenommen. Die Sohle, die jetzt darunter ist und der Korkabsatz, den verwende ich für den nächsten Kunden.
Okay. Ja.
Dann wird erstelle ich eine sogenannte Leistenkopie. Das heißt, das 3D-Modell wird wieder in 2D runtergebrochen und daraufhin kann ich dann Geschäfte erstellen. Jetzt schaue ich mal hier. Das ist jetzt ein Konstruktionsplan, den ich aus einer Leistenkopie erstellt habe.
Also du hast jetzt hier gerade einen gezeichneten Schuh von der Seite.
Korrekt, genau. Das ist eine Leistenkopie, die sagt die Maße, die ich dann später brauche. Und zum anderen kann man hier schon das Design draufmalen, also direkt auf dem Leisten. Und dieses 2D-Modell wird dann in Schaftschnittteile gemacht, gerechnet.
Also wie so ein Schnittmuster.
Exakt, ja.
Aus dem Buddha-Magazin.
Ja, genau. Ja. Könnte man so sagen. Plus, da sind noch ganz viele Details eingearbeitet. Man hat ja immer Über- und Unterstämme und Untertritt man nicht. Buckzugaben, Nahtzugaben. Das wird alles berücksichtigt. Und aus diesen Schnittteilen kann ich dann das Leder mir zurechtschneiden. Dieses Leder wird dann vernäht. Teilweise auch verklebt.
Ja.
Also zuerst verklebt und dann vernäht. Und dann haben wir den fertigen Schaft und der wird dann über den Schuh gezwickt.
Und bei dem Leder nochmal ganz kurz dazu, das wird ja dann, so, also diese Schnittmuster werden ja auf das Leder draufgelegt. Aha. Und das ist dann die Herausforderung, so wenig Leder wie möglich zu verschwenden.
Ja, auch. Aber primär auf jeden Fall die besten Stücke des Leders rauszubekommen. Ich baue ja einen Schuh, der mindestens 10 Jahre hält.
Ja. Yeah.
Und da hilft es nichts, wenn ich jetzt darauf achte, dass hier 5 Quadratzentimeter eingespart sind oder dort, sondern ich will das allerbeste Leder aus dem Leder haben. Das beste Lederstück. Zudem sind Lederhäute nicht immer perfekt. Die haben dort einen kleinen Riss, haben dort eine Narbe von einem Zeckenbiss oder von Mückenstichen. Oh, da ist die Kuh an Stacheldraht hängen geblieben. Also das Leben des Tieres spiegelt ja sich in der Haut wieder.
Ja.
Und von daher kann man eh nicht die ganze Haut verwenden, sondern ja, das Beste. Und die Randstücke, wie gesagt, dann für die Probeschuhe oder für irgendwas anderes. Also ich verschwende hier oder schmeiß kaum Leder weg.
Ungenutzt.
Ja.
Sowieso nicht, ja.
Genau, und dann hast du gesagt, dann wird es drüber gezogen. Das heißt, also hat man als Kunde noch irgendwie Einfluss auf die Sohle?
Auf jeden Fall. Komme ich gleich zu.
Okay.
Der Leisten ist fertig, der Schaft ist fertig. Ich bin bereit zum Zwicken. Das nennt man so. Ich mache als allererstes eine Brandsohle, die legendäre Brandsohle. Der Name Brandsohle kommt daher, dass... Also es gibt verschiedene Theorien. Zum einen, weil früher durch den Schweiß die Gerbstoffe rausgewaschen worden sind und dadurch kam es zu schwarzen Verfärbungen. Mhm. Andere Beschreibungen sagen, dass es nicht nur Verfärbungen gab, sondern Hautreizungen, also es wirklich gebrannt hat ein bisschen. Mhm. Ja, wie auch immer, heißt immer noch Brandsohle. Die wird sozusagen rangiert, heißt es. Ich trage verschiedene Lederschichten ab und daraus entsteht dann dieser Kanal, dieser Steg. Den steche ich mit einer Metallahle vor.
Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also wir sehen jetzt einen Schuh von unten. Mhm. Und da ist einmal um die Fußform ein Lederstreifen, oder?
Der Leisten steht auf dem richtigen Lederstück, was um den Leisten herum abgeschnitten ist.
Okay, ja.
Und dieses Leder ist erst so dick.
Oh, also schon auch ordentlich, ne? Was ist das, 0,5 Zentimeter? Mhm.
Ja. 4 Millimeter, ja, genau. Ja. Und ich muss nachher ja alle Teile miteinander vernähen. Mhm. Und dazu trage ich an der Außenkante etwas Leder ab und in der Mitte etwas Leder ab. Und dadurch entsteht so ein Steg.
Ja.
Durch den wird später alles vernäht.
Okay. Weil der noch am dicksten ist von allem auch.
Genau, hier trage ich nichts ab.
Ja.
Und das ist dann später der rahmengenähte Schuh, der mit der Brandsohle, wo alles vernäht wird. Darauf kann ich jetzt gleich nochmal eingehen. In diesem Schaft haben wir eine Hinterkappe. Die mache ich ziemlich massiv und weit ins Längsgelenk vorgezogen. Macht man in der Orthopädie so. ich liebe es einfach selber an meinen eigenen Schuhen. Und wenn man mal so in der Fußgängerzone sich hinsetzt und Leute beobachtet, die da rumlaufen, es gibt ganz wenige Schuhe, die wirklich solche qualitativ hochwertigen Hinterkappen im Schuh drin haben. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die Axe-Schuhe, diese Surferschuhe, die haben das nicht. Man sieht ganz oft, dass die Personen, die diese Schuhe tragen, mit der Ferse neben den Absatz laufen.
Ja, genau.
Und das ist ja Gift, pures Gift für die Füße, also für die Fußstabilität. So eine Hinterkappe im Schuh richtet dich auf, gibt dir Seitenhalt, macht, dass der Schuh richtig gut an deiner Ferse sitzt. Die Form deines Fußes ist ja in Leisten eingearbeitet, das heißt auch die Ferse, die dich hält. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich das erste Mal in meine Marschschuhe gestiegen bin. Meine ersten Marschschuhe hat sich das so angefühlt, als ob ich mit einer Skibindung, mit Skischuhen in eine Skibindung reinsteige, so klack, klack, und du wirst aufgerichtet und stehst richtig fest auf dem Boden.
Ja.
Und dieses Erlebnis möchte ich jedem Kunden geben. Es gibt, die Industrie macht auch nicht so lange Hinterkappen, weil, guck mal, wenn jetzt Nike, die gehen bis hier, also ein Drittel davon, das heißt, zwei Drittel sparen die sich weg. Rechne das mal hoch, auf 1 Million Stückzahl produzierter Schuhe, was das am Endergebnis an Wert, Einsparpotenzial hat. Genau. Aber möchte ich nicht, und das ist das, was wir vorhin auch gesagt haben, mit gesunden Schuhen.
Ja.
Die Füße werden gesund in den Schuhen bei mir gehalten.
Ja.
Das heißt, wir haben die Hinterkappe.
Entschuldigung, ohne auf Stylness verzichten zu müssen.
Die siehst du überhaupt nicht.
Ja, ja.
Die schlagen sich nicht durch. Ja, im Gegenteil, du hast dadurch mehr Style beim Laufen. Wie hässlich ist das, wenn du neben den Absätzen läufst?
Ja.
Oder wie viele Leute schief in ihren Schuhen drin stehen oder irgendwas? Also da haben wir wieder die Sexiness. Man läuft einfach straight, gerade, gesund.
Ja.
Nicht schlurfig. Das ist im Schaft versteckt, dann eine Ledervorderkappe. Die schützt deine Zehen vor, wenn du irgendwo dagegen läufst. Und zum anderen bewahrt es auch die Spitzenform. Guck mal, du kannst diesen fertigen Schuh mal nehmen, ganz, ganz leicht vorne drauf drücken. Der ist auf Hochglanz poliert, da wollen wir nicht zu viel Druck geben, aber das ist reines Leder.
Ja, ganz fest.
Ganz fest.
Ja.
Die Hinterkappe kannst du auch spüren.
Aber eben nicht sehen, tatsächlich, wenn man reinguckt. Ja, Wahnsinn.
Genau, und die ist richtig massiv. Und das Längsgewölbe ziehe ich auch immer noch hoch. Das bildet dann eine Einheit mit der Hinterkappe. Dann haben wir die Vorderkappe, auch aus Leder. An der Seite stützt, auch versteckt, mal gucken, ob ich das noch hier irgendwo habe, sogenannte Überstämme. Die stützen deine Zehen noch an der Seite. Das ist einfach noch Oberleder, das ist nicht so massiv wie das. Aber die bewahren zum einen auch die Schuhform und schützen auch deine Zehen. So, dann haben wir das alles versteckt hier im Schaft drin. Und das wird dann, nachdem der Schuh gezwickt worden ist, das heißt, das Leder wird über den Leisten gezogen, muss dann eine Weile trocknen, beziehungsweise versuche ich das am selben Tag noch einzustechen und trocknet danach, wird das alles miteinander vernäht. Per Hand.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein ganz schöne Dicke, die du dann durch musst, oder? Mhm.
Also wie gesagt, der Kanal ist mit einer Aale vorgestochen, Schuhmacher-Aale, Lederaale. Und beim Durchnähen habe ich die dann wieder und steche durch die vorgestochenen Löcher nochmal durch und greife aber auch das Leder, was noch nicht durchgestochen ist, und vernähe das dann. Ich bringe dir gerade mal einen offenen Schuh, in dem man das Vernähte total gut sehen kann. Ah ja, hier. Kannst du vorsichtig in die Hand nehmen.
Also man sieht jetzt eben, wie der Schaft, richtig, oder?
Mhm.
Wie der Schaft an der Innen, ist das die Innensohle dann? Oder wie nennt man
genau, auf der läufst du auch, aber wie gesagt, das ist die Brandsohle.
Ja. Mhm. Nee, aber die bleibt ja im Schuh, oder nicht? Mhm. Ja. Also festgenäht ist. Und zwar ziemlich eng, also nicht irgendwie alle 5 Zentimeter, sondern...
Ja, meine Meisterin sagte immer, kleine Stiche tun Not, große bringen Brot.
Ja.
Aber ich mache kleine Stiche, so alle 7 Millimeter ungefähr. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Leidenschaft. Also was ich finde es total schön, man kann ja nichts Fertiges hier aus der Schublade rausnehmen, außer gleich Sohlen, wo ich nochmal drauf zurückkomme. Und dieser Faden hier ist, man kann entweder Flachs nehmen, Hanf, oder ich habe jetzt aus Japan Ramen. Das ist sowas Ähnliches wie Flachs.
Denken andere an Suppe?
Ja, genau. Ja. Und man spricht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Rami.
Mhm, Rami.
So ein bisschen knistern für die Zuhörerinnen. Und guck mal, wie dünn der ist. Und zum Einstechen hier zum Beispiel, je nach Person, nach Gewicht, nach Machart, Massivität des Schuhs, brauche ich 6 bis 8 Mal diese Stärke. Und die nehme ich mir runter. Also, sagen wir mal, für den habe ich 2,5 Körperlängen genommen. Mhm. Dann mal 6. Der wird dann mit Pech berieben, mit Sommerpech oder Winterpech. Winterpech ist schwarzes Pech. Hier haben wir ein helles Pech. Dann wird es gekordelt, also gerieben.
Ja.
Dann nehme ich ein Leder und reibe das so schnell ich kann, damit es richtig heiß wird und dieses Pech in diesen Draht, Pechdraht, den sogenannten, reinschmilzt.
Mhm.
Und am Ende mache ich dann entweder Metallborsten hin oder wenn ich doppel, das kommt dann später noch, nehme ich Wildschweinborsten zum Nähen.
Okay. Als Faden oder als...
Das sind die Nadeln, damit
ja, genau,
das Leder nicht verletzt wird, weil Leder vergisst nicht.
Ja.
Und diese Wildschweinborsten, die müssen nicht große Arbeit leisten, weil ich ja immer mit einer Metallahle vorsteche. Das Einzige, was die machen, sind den Faden durch das Loch führen.
Und voll weich.
Genau, die Spitze kannst du mal drauf und
ja,
das macht, dass es
Wahnsinn
durchgleitet durch das Loch. Genau. Das find ich dieses Schöne am Schuhmacherhandwerk. Du hast diese Vielseitigkeit von Materialien, von Macharten. Und ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, aber man sagt, dass so ein Maßschuh über 300 Arbeitsschritte braucht, bis er fertig ist.
Mhm.
Ich verwende auch abgebrochene Glasscherben zum Abtragen von Lederschichten, um Sachen zu egalisieren, zum Begradigen. Schöne kupferfarbene Nägel. Also es ist alles sehr ästhetisch. Und das Schöne ist auch, die Glasscherben hole ich aus Prien. Das ist ein Abfallprodukt von der Glaserei.
Ah ja.
Und genau. Dann ist er fertig genäht. Ah, guck mal, ich habe hier, kann ich die andere Seite zeigen. Hier siehst du auch das Innenleben. Also hier fertig genähter Schuh. Und diese Lücke zwischen den Rahmen und Oberleder und so muss gefüllt werden. Da kann man zur Stabilisierung des Gelenkes eine Metallgelenkfeder reinmachen. Zeige ich dir gleich. Oder wie in diesem Fall, das ist für einen Vielflieger. Der möchte nicht jedes Mal, dass die Alarmanlage am Flughafen oder halt der Pieper ausschlägt. Und der hat jetzt ein reines Ledergelenk, fixiert mit Holznägeln. Vorne ist Kork drin, das ist standardmäßig drin.
Mhm.
Zum einen dämpft es, nimmt Feuchtigkeit auf. Und das Beste aber ist, dass deine Zehen sich da mit der Zeit ein Fußbett reingraben, ein individuelles.
Mhm.
Und dadurch halt perfektes Schuherlebnis hast.
Yeah.
Hier kannst du auch mal anschauen. Ah ja, guck mal, hier ist eine Metallfeder. Die wäre dann auch, ist bei dem Schuh quasi so innenliegend.
Das sieht ein bisschen aus wie von so einem Schnellhefter, dieses Zwischenteil.
Ah ja, genau. Ne? Nur massiver.
Ja.
Es kommt auch Leder drüber. Es gibt in Texas einen Schuh, Cowboy-Bootmacher. Ich glaube, der verwendet Sargnägel.
Ja. Ja.
Genau.
Okay.
Das ist dafür da, dass der Schuh, der bewegt sich ja erst ab den Gelenk hier vorne, ab dem Ballenpunkt quasi. Vorher ist es immer fix. Damit der Schuh nicht durchbricht, damit er einfach auch eine bessere Führung hat, stabiler ist.
Mhm.
Ja. So, und wenn...
Aber piept beim Flughafen.
Metalldetektor, ja. Dann haben wir die Ausbeine und kommt die Sohle drunter.
Mhm.
Ich habe da von dem bayerischen Gerber auch, Gerberei Martin, die macht noch Eichenlohe Grubengerbung.
Ja.
Das heißt, es wird im Bodengruben Wasser reingefüllt, die Häute, dann die Früchte der Eiche, die Rinde, die Blätter. Und innerhalb von 2 Jahren wird es dann gegerbt. Dafür hat die Industrie zum Beispiel keine Zeit. Oder keine Zeit, darauf zu warten, auf Rohstoffe, die 2 Jahre erstmal vorproduziert werden müssen. Das ist ein super Spitzenprodukt. Das verwende ich für Brandsohle, für die Absätze, für die Sohlen. Das ist abriebfest, atmungsaktiv, beziehungsweise gibt es dann ja, atmungsaktiv. Und in der Endverarbeitung sieht das Ganze dann so aus. Ich fasse das mal an, wie.
Boah, ist sehr schwer. Ah, da ist aber auch
das. Das ist auch der Leiste. Ja.
Aber es ist jetzt auch glatt poliert, oder? Aber das ist ja super glatt.
Ja, also Ledersohle ist schon was für Profis.
Ja.
Ich persönlich mache mir unter die Ledersohle meistens noch so eine Laufschutzsohle drüber.
Ja.
Zum einen kann man sie noch schneller reparieren und zum anderen ist es jetzt in der kalten Jahreszeit einfach nicht so.
Ja. Also Profis heißt für mich als Nutzer, oder wie?
Ja, genau. Man ist schon ein bisschen rutschiger, beziehungsweise die Sohle jetzt, wie sie hier ist, die ist nach einem Kilometer, schaut die schon wieder ganz anders aus. Und wenn die doch mal zu rutschig sein sollte, gibt es Aufrauer oder man zieht die Sohle einfach ein bisschen über den Beton.
Ja.
Rauen Karton, Beton, und dann hast du auch wieder eine rutschfeste Sohle.
Aber erkenne ich die Qualität von so einem Leder? Weil du sagst, das ist super Qualität und so. Kann ich das als Allerweltsschuhkäufer sehen?
Die Schuhfirmen, die so ein qualitativ hochwertiges Leder haben, bewerben das meistens schon.
Okay.
Ja. Ja. Ansonsten, ich bin da draußen, ich weiß es nicht. Ich gehe zu selten Schuhe kaufen, als dass ich es wüsste. Hier auf der Sohle siehst du noch diesen Kanal, den geschlossenen. Und hier diese 2 Schichten. Die obere Schicht ist der Rahmen, der mit allen vernäht ist. Und die untere Schicht ist jetzt die Sohle.
Ja, also wenn man den Schuh von der Seite anschaut. Ne?
Korrekt, ja.
Ja.
Sieht man so eine kleine Verlaufslinie. Und hier eine Naht. Und dieser Rahmen ist quasi mit der Sohle vernäht. Da habe ich vorher einen Kanal auf der Unterseite geöffnet, ein bisschen Leder rausgeschabt, damit er Platz hat für den Pechdraht. Das wird dann zusammengenäht, sozusagen gedoppelt. Mhm. Und dann wird der Kanal wieder geschlossen.
Also du machst das auf und wieder zu.
Okay. Damit die Naht versteckt ist, damit man die nicht durchläuft.
Ja. Und das, was man, wenn man jetzt auf den Schuh raufguckt, was ja ganz viele Schuhe haben, diese Naht, die ist auch von dir nochmal händisch.
Genau, das ist ja das gerade, was ich meine. Das ist diese Doppelnaht, die.
Ach, das ist, okay. Mhm.
Die den Rahmen, der ja mit dem Schaft und der Brandsohle vernäht ist, mit der Sohle vernäht. Das heißt, es ist alles miteinander vernäht.
Ja.
Und es kommt daher, dass früher eigentlich keine Klebstoffe gab, die das zusammengehalten hat und deswegen alles von der Naht gehalten worden ist.
Und wie wasserfest sind die dann?
Es gibt verschiedene Macharten. Hier hast du einen Zwiegenähten. Da verläuft der Rahmen außen. Das heißt, wenn Wasser reinläuft, läuft es quasi unten wieder raus. Und ich hatte noch nie nasse Füße in Maßschuhen. Also, ich springe jetzt auch nicht durch Pfützen, aber die sind sehr wasserfest.
Ja. Und Kinderschuhe sogar.
Kinderschuhe. Ja. Zum einen kommt ja auch da noch Schuhcreme drauf, die auch noch schützt. Und man kann natürlich auch, was bei dem Schuh jetzt, glaube ich, richtig, richtig stylisch wird, das ist ja so ein eher traditioneller Schnitt, beziehungsweise fast bisschen Haferl-schuhmäßig aussehen. Und dann bekommt diese massive Bergsohle drunter.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein schöner Kontrast. Das heißt, man muss nicht eine Ledersohle haben, man kann Ledersohle nur als Zwischensohle haben und bekommt dann trotzdem hier eine massive Bergsteigersohle drauf.
Mhm.
Bergschuhsohle.
Ja.
Oder was Dünneres, was Gelbes, was Grünes, egal welche Farbe. Genau. Was Dämpfendes.
Und da habe ich dann wieder als Kunde den Einfluss drauf.
Richtig, ja.
Ja.
So wie auf alle Arbeitsschritte. Ja. Ne? Auch jetzt Farben beim Leder, vom Schaft, die Naht. Wir können ja 3, 4 verschiedene Nahtfarben machen.
Ja.
Wir können Nieten anbringen, wir können, ja.
Auf verschiedene Leder geht auch.
Rau, glatt, ja.
Wie lange brauchst du da insgesamt für, bis der dann fertig ist und der Kunde zufrieden?
Ja, schon zu 100 Stunden, 80, 100 Stunden. Also, ja. Manchmal mehr, kommt drauf an, wie hoch er ist. Aber mindestens 80 Stunden.
Ja. Das heißt, du machst ja nicht immer nur einen Schuh. Also wenn ich heute einen Schuh in Auftrag gebe, wenn wir heute anfangen...
Aktuell? Ja. Ein halbes Jahr, bis der Schuh an deinem Fuß ist.
Ja.
Genau. Ich arbeite immer parallel, wie ich vorhin meinte, bei den Leisten. Dann schleife ich lieber gleich zwei, drei Paar Leisten hintereinander weg.
Ja.
Dann ist es so, nach den Schritt, wo ich den Schuh gezwickt und eingestochen habe, da wird das Leder nochmal vorher ganz nass gemacht, damit beim Zwicken, da hat man, übt man richtig viel Kraft aus. Und nasses Leder schmiegt sich noch ein bisschen besser an. Und wenn es dann getrocknet ist, behält es auch gut die Form. Und da lasse ich den Schuh zum Beispiel auch gerne eine Woche trocknen erstmal, bevor der nächste Arbeitsschritt kommt. Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, Nachhaltigkeit spielt für dich eine Rolle. Wie zeitgemäß ist Leder noch als Schuhprodukt?
Sehr, sehr zeitgemäß. Leder ist ja immer noch ein Abfallprodukt der Fleischindustrie. Ich habe jetzt erst letzte Woche einen Podcast gehört über einen Gerber. Mhm. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass während der Pandemie in Norditalien beim Lockdown die Lebensmittelproduktion ja aufrechterhalten worden ist. Das heißt, Fleischproduktion war am Laufen. Leder, verarbeitende Produktion, war eingestellt.
Ja.
Und die wussten nicht wohin mit den Häuten. Die Lederhäute haben sich gestapelt und das war ein Riesenausmaß. Und die mussten aufpassen, dass jetzt keine Seuchen entstehen durch die Lederabfälle.
Okay.
Und wohin damit überhaupt, ja? Und dann haben die gesagt, okay, die Lederverarbeitung darf jetzt doch wieder arbeiten, weil, wir wissen nicht, weil sonst wäre es ein Riesenmüllberg geworden.
Ja.
Leder ist immer noch ein Abfallprodukt der Fleischindustrie.
Okay. Und nimmst du dann ausschließlich Rinderleder oder nimmst du auch Pferde?
Ja. Die Schuhe, die du unten siehst, das ist Cordovan aus Amerika, Pferdeleder.
Ja.
Ich habe auch jetzt einen Kunden, der sich vielleicht für Krokodil entscheidet. Da ist es aber wirklich so eine Gewissensfrage und wie gut ich das Projekt finde, weil ich habe immer richtig Bock auf Fancy-Projekte, umso bunter, umso besser, umso auffälliger, umso besser, umso weniger Stange, umso besser.
Eben, da wäre auch Schlangenleder wahrscheinlich das nächste.
Python, ja, genau.
Ja.
Ich liebe auch die klassischen Schuhe, die schwarzen klassischen, da kann man auch ganz detailliert verspielt arbeiten. Aber ich mag das Bunte und Auffällige und ich glaube, ich drücke da mal für den Kunden das Auge zu.
Ja. Beide Augen. Aber schaffst, also ist es möglich, für einen Kunden die Menge an Krokodilleder zu kaufen oder musst du eigentlich dann so einen ganzen Alligator nehmen und hoffen, dass in den nächsten Jahren...
Die sind eh so klein.
Okay.
Da bleibt zum einen kaum was übrig. Und also auch wieder nur die Mittelstücke verwende ich. Aber es ist vertretbar.
Ja. Yeah.
Glaube ich, ja. Glaube ich. Also das ist... Ja, ich hader da schon sehr mit mir. Ich versuche lieber regionale Leder zu verwenden, wie jetzt hier von der Gerberei Martin die Bodenleder. Aus Wien habe ich jetzt ein sehr schönes Leder bekommen.
Ja.
Und ansonsten, ja, also man kann über alles sprechen, aber meine Philosophie ist schon eher so regional, nachhaltig, kurze Lieferungswege.
Und wäre ein pflanzliches Alternativprodukt für dich umsetzbar?
Nee. Es gibt aus Kakteen, aus Apfel, es gibt Birkenleder, es gibt verschiedene Leder. Aber dort ist es so, dass man nimmt quasi jetzt von der Kaktee oder Algarve, oder es sind ja nur Fasern. So. Mhm. Und dazu braucht man noch ein Bindemittel, damit diese Fasern zusammengehalten werden. Und on top braucht man noch ein Isolierungsmittel, damit es überhaupt langlebig und stabil ist. So, das ist meistens PU, was heißt Polyurethan, schneid es mal raus. das heißt, man hat trotzdem Rohöl an den Füßen durch das Bindematerial. Und ich weiß nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das besser ist von den Produktionsbedingungen. Bei der Produktion wird ja wahnsinnig viel Wasser gebraucht. Es gibt Abfälle und wie toll es sich abbauen lässt in der Natur dann. Und zum anderen ist es nicht so langlebig. Mhm. Es ist wirklich so, dass Leder... Also wir hatten Marschschuhe, die wurden nach 20, also die werden immer wieder besohlt, das ist ja auch das Schöne daran. Mhm. Das macht ja auch die Nachhaltigkeit aus, dass du den Schuh komplett wieder bis zu dieser Naht hier auseinandernehmen kannst. Neues Korkbett rein, neue Gelenkfeder, wenn du möchtest. Absätze sowieso kannst du alle ein, zwei Jahre neu austauschen. Mhm. Und dadurch hast du diese Langlebigkeit. Mit den neuen Materialien funktioniert es nicht. Für Schuhe nicht. Du kannst zwar eine Handtasche draus machen. Es gibt auch diese andere berühmte vegane Schuhmarke mit dem V an der Seite.
Ja.
Wenn man dort mal auf die Internetseite schaut, mit was das zusammengehalten ist, ist auch PU. Mhm. Und es kann natürlicher Stoff, also auch wieder Rohöl ja. in der Verbindung.
Ja, da ist ja sowieso ganz wenig nur der vegane Anteil.
Ja. Von daher ist es keine Alternative für mich.
Okay.
Und wie gesagt, Leder ist ein Abfallprodukt. Ich habe auch sehr viel vegetabil gegerbte Leder da, also auch Oberleder, ja. pflanzlich gegerbte. Man kann mit Rhabarber gerben, mit Olivenblättern kann man gerben oder hier mit der Eiche.
Ja.
Gibt da ganz, ganz gute Anwendungen auch.
Du hast ja eben gerade gesagt, du bist so ein bisschen raus aus dem Schuhkauf. Gilt das auch für die Familie? Oder gehst du manchmal mit der Familie los und guckst mal, was die anderen so machen?
Nee. Aber Mann, ey, das ist ein Riesenthema. Pass auf. Klar, wenn ich Sportschuhe brauche, kaufe ich mir Sportschuhe zum Laufen, ja?
Ja.
Aber dann mit meinem Sohn Schuhe zu kaufen, die die Fußgesundheit ihm geben, die er braucht, oder den Platz, den er dann braucht. Ich bin verzweifelt. Okay. Und Verkäuferinnen, die Meinungen haben, wo ich einfach gesagt habe, okay, danke, ich gehe einfach sofort hier wieder raus. Ich halte es nicht aus, ich ertrage das nicht.
Okay, mach ich es lieber selber.
Und deswegen trägt mein Sohn auch schon überwiegend Maßschuhe.
Ja.
Diesen Winter habe ich zum ersten Mal einen Hersteller gefunden, wo der Schuhe anbietet, die ihm passen.
Mhm.
Und meine Freundin trägt eigentlich auch nur ausschließlich Maßschuhe, ja.
Ja. Gibt es einen Weg zurück?
Nee, auf keinen Fall. Es ist auch so, dass ich mache ja auch gesunde Schuhe quasi. Es ist jetzt, wenn man es nochmal so wiederholt, gesund für den Arbeiter. Wird nicht irgendwo Kinderarbeit unterstützt. Wir haben keine umweltschädlichen Produktionen.
Mhm.
Gesund für mich als Schuhmacher, weil ich auch immer diese Materialien einatme. Ja, es kommt ja immer irgendwo ein bisschen Schleifstaub raus. Ich verwende auf wasserbasierte Klebstoffe, keine Lösemittel. Das heißt, auch gut für den Schuhmacher, auch gut für die Füße, weil es wird immer noch rausgeschwemmt und über die Haut aufgenommen. Und gesunde Schuhe, weil die Zehen haben den Platz, den die zum Abrollen brauchen, zum gesunden Abrollen, gesunde Schrittabwicklung. Und da hinten stehen Schuhe von meinem Sohn, die schauen total ökomäßig aus, wenn man so sagen würde. Aber innen schauen alle Schuhe bei mir so aus. Hier diesen langen, den wir gesehen haben, der sieht innen genauso aus, quasi. Ja. Er hat einfach nur eine längere Spitze, dadurch ist dieses ökomäßige kaschiert.
Ja.
Aber die Füße sind bei mir komplett gesund.
Mhm.
Oder werden gesund gehalten durch Materialien und durch die Schuhform. Und deswegen kann ich nie wieder zurück. Also ich hatte immer Probleme, Schuhe zu kaufen.
Mhm.
Und ja, das ist klar, ich werbe für mein eigenes Produkt. Aber ich war mal City-Trip machen, ganzen Tag in dämpfenden Sneakern gelaufen. Und meine Füße haben da drin gequalmt. Es war einfach heißer Tag und atmen nicht. Und dann habe ich abends mir meine Maßschuhe angezogen und habe gedacht, wie kann das sein, dass so eine dämpfende Sohle und dieses ganze Hightech-Produkt nicht so bequem ist wie meine Maßschuhe?
Ja.
Und ich hatte noch nie schwitzige Füße in Maßschuhen. Also okay. Das ist zwar ein sensibles Thema, aber jeder Fuß schwitzt ein bisschen. Und durch dieses gute Leder atmet der Fuß. Durch den Kork nimmt er Schweiß auf und alles. Und das war wirklich so ein Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein Sneaker mit dämpfender Sohle und allem drum und dran viel bequemer ist.
Ja. Nee. Okay. Weil du es gerade sagst, mit oder ohne Socken in die Schuhe? Im Sommer gerade?
Ich würde sagen, immer mit. Aber es gibt ja so Pennyloafer oder sowas, da kann man auch mal ohne rein.
Pennyloafer?
Das sind so Halbschuhe ohne Sneaker, so Slipper.
Ja.
Ja.
Na, war ja zumindest in den letzten 2-3 Sommern schon auch eben ein Trend, barfuß in die Schuhe rein. Würdest du nicht machen?
Habe ich nicht mitbekommen, aber okay. Ich ich weiß nicht, glaube ich, für jeden selbst kann man selber entscheiden.
Ja.
Auf jeden Fall kann man in meinen Schuhen...
Aber so aus Blick des Schuhmachers.
Also meine Schuhe kannst du auf jeden Fall gut barfuß rein, weil hat keine Giftstoffe dran.
Ja.
Und Maßschuhe trägst du ja eh immer nur jeden zweiten Tag oder jeden dritten. Der Schuh braucht die Zeit, die du ihn getragen hast, auch wieder Zeit zum Akklimatisieren, dass der Schweiß ausdampft.
Ja.
Ganz wichtig, immer schön Schuhspanner verwenden in den Trocknungsprozess. Und ja, wenn du magst, gehst du barfuß rein.
Okay.
Oder halt lieber komplett barfuß.
Ja. Du sagst, es gibt keinen Blick zurück. Das heißt, wohin geht die Reise für dich? Hoffentlich im besten Fall als Schuhmacher in Rosenheim?
Also, ich würde mir wünschen, dass das jetzt, wie gesagt, das läuft ja erst seit einem Jahr und es läuft immer besser, dass es irgendwann noch besser läuft und dass ich hier irgendwann eine Schaftnäherin habe, die mir die Schäfte näht, damit ich mich auf den Schuhbau konzentrieren kann und vielleicht irgendwann ein Geselle oder vielleicht zwei Gesellen, also dass es wächst und dass dieses Handwerk nicht ausstirbt, das ist mir auch ganz wichtig. In Berlin gibt es ziemlich viele, 6, 7 reine Maßschuhmacher.
Mhm.
Dort hat man aber einen größeren Einzugsbereich, ein anderes Bewusstsein vielleicht für Qualität.
Mhm.
Es gibt dort auch sehr viele, die sich ausleben möchten durch individuelle Schuhe.
Mhm.
KünstlerInnen, die Bühnenoutfits sich machen. Und hierfür würde ich mir wünschen, dass das in Rosenheim genauso gut angenommen wird, dass man wächst und wie gesagt, dass das Handwerk vom Aussterben bedroht bleibt. Dass das Handwerk nicht ausstirbt.
Ja.
Ich habe mal gehört, dass hier in Stephanskirchen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, gab es pro 60 Einwohner einen Schuhmacher.
Ja.
Das ist echt hohe Zahl, aber hier war mal ein Museum, so eine Ausstellung, da stand es.
Mhm.
Ja, jetzt gibt es mich.
Ja, auf dass es wieder dahin zurückgeht.
Ja, so massiv wird es nie wieder sein, aber ich hoffe, die Leute finden wieder einen Weg zu der Nachhaltigkeit, weg von Fast Fashion. Und wie gesagt, man tut sich nur Gutes mit so einem Maßschuh. Von mentalen, von Selbstwertgefühl, von Selbstbewusstsein und halt von der Fußgesundheit. Und wenn man auch noch ein Auge auf die Umwelt hat, von der Nachhaltigkeit. Ja. Und was ich noch zur Nachhaltigkeit sagen wollte, ich bin ja hier in der Landelmühle. Wunderschöner Ort. Und das Beste ist, der Strom kommt hier aus der Wasserturbine.
Ja.
Auch noch. Also, genau. Und von dem brauche ich eh nicht viel.
Ja.
Wir hatten letztens Stromablesung und der Vermieter hat einen Elektriker hierher zu mir geschickt und hat gemeint, ey, der Stromzähler läuft nicht richtig, weil ich so wenig Strom verbrauche.
Ja. Also auch das nachhaltig ohne Ende.
Ja.
Ja.
Toll. Aber lief korrekt, ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Jonathan. Weiterhin viel Erfolg.
Danke, ja, schön, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne.
Und liebe Grüße in die Welt nochmal. Kommt vorbei. Ciao.
Ciao.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 96 mit Jonathan Rösch. Aufgenommen am 27.01.2025. Vielen Dank fürs Zuhören.